Moin.
Hallo. Wenn ihr euch wundert, du kannst jetzt nicht ernsthaft hier so ein, das schmatzt wirklich. Also man kann sich ja mal, ich weiß nicht, man kann einen Kaffee trinken nebenher, das machen wir ja regelmäßig oder man, aber das ist wirklich Champions League Frühstück hier, wie bei Sky Sport News. Aber du kannst doch nicht ernsthaft jetzt hier so ein Quark dir reinfahren, dann schmatzt das beim Reden die ganze Zeit.
Himbeeren, Weintrauben, Müsli, Magerquark.
Ja, das macht's nicht besser.
Alles Dinge, die in einem Kosmos existieren, der für dich überhaupt nicht vorhanden ist. Das macht mir Sorgen. Wenn ich den Leuten beschreiben sollte, wie du an diesem Donnerstagmorgen zur ersten Sonderfolge zu dieser Champions League Saison beim Lauschangriff, das ist wirklich, also da muss ich sagen, wenn die sehen würden, wie du da wieder sitzt.
Wenn ihr euch wundert, warum er so abgehackt spricht, er guckt ganz nervös auf seinen Bildschirm. Er scheint mit der Technik schon wieder nicht ganz zufrieden zu sein. Ja, ich freue mich, dass wir wieder Sonderfolgen haben.
Ich habe geguckt, ob das ausschlägt.
Dass du jetzt hier ins Mikro reinquatscht, reinschmatzt, ist wirklich so unprofessionell. Ich entschuldige mich dafür, liebe Lauscher. Ich werde bei AudioNow nachfragen, ob die einfach die ersten 2 Minuten deine Spur muten können und nur mich draufnehmen.
Ich entschuldige mich an dieser Stelle auch. Meine sehr verehrten Damen und Herren, schnallen Sie die Schütte. Nochmal. Ich fange nochmal von vorne an. Was ist das denn? Meine sehr verehrten Damen und Herren, ziehen Sie die Schlüpfergummis fest. Wir fahren rückwärts. Die erste Sonderausgabe zur Champions League Saison vom Lauschangriff. Jetzt mit Florian Schmidt-Sommerfeld, Frank Buschmann und einem fantastischen Opening von Jan Köppen.
Sexy. Richtig. Heiß. Hey du. Lauschangriff. Sexy, endlich heiß, was mit Sport. Lauschangriff.
Ja, wie fangen wir denn an? Gehen wir es chronologisch durch, so wie sie gespielt haben?
Nö.
Doch, ich bin dafür.
Nein, ich möchte, pass auf, komm, sag das, was du mir vor dem Podcast verheimlichen wolltest.
Von gestern habe ich nicht so viel gesehen, weil ich natürlich Man City gegen Everton die meiste Zeit geguckt habe. Die haben schon wieder gewonnen.
Moment.
Unfassbar.
Du ziehst Manchester City gegen Everton, dem Auftritt von Borussia Dortmund, einer deutschen Vereinsmannschaft in der Champions League in Sevilla vor.
Das hat mich interessiert.
Ist das denn schon ein Vorausblick auf die Zukunft, dass du als David Alaba von Sky in Zukunft die Champions League als minderwertiges Produkt darstellen wirst, weil die Übertragungsrechte nicht mehr bei deinem Auftraggeber sind? Schön. Muss ich das so interpretieren?
Schön, dass du voll in meine Falle getappt bist. Ich habe natürlich Champions League geguckt. Du lässt dich aber wirklich, also dich kann man lesen wie ein Buch. So, natürlich habe ich gestern geguckt. Aber komm, lass doch erstmal mit dem Dienstag anfangen. Mit Leipzig gegen Liverpool war ja das eine Spiel und das Gigantenduell, wo die einen eher wie Pflaumen gespielt haben mit Barca gegen PSG. Leipzig gegen Liverpool. Ich weiß nicht, hast du Leipzig auch? Ich war ein bisschen überrascht, wie unisono gut das gesehen wurde, weil man muss ja schon sagen, dass Liverpool zuletzt, da haben wir ab und an drüber geredet, verletzungsbedingt, aber auch, weil sie nicht so im Flow waren, die waren jetzt nicht die Hausmacht, die sie letztes Jahr waren. Und ich fand ehrlich gesagt nicht, dass Leipzig jetzt so ultra, ultra gut, die waren schon gut, aber ich fand, das hatte für mich ein bisschen was von Schönreden. Ich fand das nicht so überzeugend, wie es bei vielen rübergekommen ist. Hat mich ein bisschen gewundert, die Lesart.
Ja, das soll ja hin und wieder im Sport und vor allem auch im Profifußball vorkommen, dass man, wenn man die Beurteilung der direkt Beteiligten hört, anschließend denkt, man hat das Spiel gar nicht gesehen oder war woanders unterwegs.
Ja, gut, so extrem war es nicht.
Nee, also pass auf, man muss ja schon sagen, so 2-3 richtig dicke Chancen hatte Leipzig. Also ich glaube vor allem
eigentlich muss es nach 5 Minuten 1-0 stehen. Ne?
So, und ganz am Ende das Ding übrigens, den muss er machen und dann sieht's nicht ganz so finster aus. Und ansonsten bin ich, dass ich das mal sagen würde, komplett bei dir, weil ich übrigens auch, naja, ich denke mal, Jürgen Klopp hört diesen Podcast nicht, sonst gäbe es wahrscheinlich auf die Mütze. Ich fand auch Liverpool nicht so überragend. Da ist man sicherlich verwöhnt, da können wir ja gleich auch nochmal drüber sprechen, dass die Leute natürlich denken, ja, das muss immer so weitergehen. Die haben die Champions League gewonnen, dann letztes Jahr die Premier League. da gibt's natürlich auch mal ein bisschen einen Gang nach hinten oder nach unten. Die fand ich auch nicht so überragend. Bitter für Leipzig, da schließe ich mich dem an, was allgemein geschrieben und gesagt wurde, diese beiden dicken Böcke, ich meine, der Pass von Sabitzer da, ja. Ich meine, du siehst ja auch, das war ja das Bild des Abends, wie er direkt, nachdem er den Ball gespielt hat, schon die Hände vors Gesicht schickt, weil er, genau, weil er genau weiß, was los ist. Dann der eine Ausrutscher da noch, der vor dem 2-0. Das ist natürlich schon extrem unglücklich. Nagelsmann hat ja interessanterweise gesagt, das passiert, das findet er gar nicht so schlimm. Er findet, das Schlimmste ist, dass man die erarbeiteten Chancen, die wir gerade angesprochen haben, nicht genutzt hat. Das finde ich jetzt gar nicht entscheidend, was man da als das Schlimmste betrachtet. Fakt ist, dass Leipzig nach einem Heimspiel in Budapest gegen Liverpool schlechte Karten hat, weil Liverpool ja durch zwei Tore in Budapest zwei Auswärtstore in Leipzig geschossen hat.
Ja, bitte, das ist natürlich, also Auswärtstorregel, gut, man kann die jetzt nicht einfach kippen, aber die ist in den Zeiten natürlich, das ist wirklich ein Treppenwitz. Jetzt stell dir mal vor, das geht 3-1 gewinnt Leipzig das Rückspiel und gewinnt dann wegen der Auswärtstorregel, weil sie, wo auch immer, wahrscheinlich wird das Rückspiel ja auch nicht in Anfield ausgehen, oder kann sein, aber ist noch völlig offen. Naja. Das würde Busch jetzt wieder gefallen. Schade, dass der gerade so viel beschäftigt ist. Es gibt wieder was von unseren besten Freunden von Manscaped. Also ich weiß nicht, wie nennt ihr die Dinger da unten? Die Vorschläge hier sind Juwelen, Goldbälle oder Schenkelklopfer. Alter, Schenkelklopfer ist echt hart. Also bei Manscaped, bei unseren Freunden von Manscaped, heißen sie auf jeden Fall The Boys. Das gefällt mir ehrlich gesagt sehr, sehr gut. The Boys, das werde ich, glaube ich, ab jetzt für mich übernehmen. Und ihr wisst, jeder Mann ist für seine Boys, seine beiden Jungs da unten selber verantwortlich. Und ihr wollt ja wahrscheinlich nicht, dass sie irgendwie strubbelig oder wie auch immer aussehen. Also ich will das zumindest nicht. 10 Millionen Männer sind es inzwischen, mein Gott, auf der ganzen Welt, die sagen, Manscaped ist das Richtige dafür. Ich kann euch sagen, bei mir ist das genauso. Ich könnte ohne den Lawnmower gar nicht mehr leben, glaube ich. Und ich benutze den gefühlt auch für alles. Auch für den Bauch und unter den Armen und keine Ahnung. Das Ding ist einfach mega. Es ist wasserfest, es ist super leicht zu bedienen, es ist safe, dass man sich nicht schneidet. Also ich finde das ultra, ultra gut. Und es gibt ja inzwischen eine ganze Lawnmower-Familie. Es gibt den 3-Kugel-Trimmer, das ist der 3.0 Plus. Es gibt den 4.0 Pro und den 5.0 Ultra. Ich weiß es gar nicht, ich glaube, ich habe den 4.0 Pro. Jeder hat natürlich diese Skin-Safe-Technology, dass ihr euch möglichst nie schneidet, wenn es irgendwie geht. Oder dass es zumindest, wenn es doch mal passiert, nicht so wild ist. Den LED-Scheinwerfer, damit ihr da unten auch alles seht. Wasserdicht natürlich, könnt ihr immer unter der Dusche benutzen. Also ich sag's euch, die Dinger sind einfach mega. Wie lange haben wir die jetzt schon? Ich weiß es nicht, aber ihr wisst, wir sind beide riesen Manscaped-Fans. Für euch übrigens extra 20% Rabatt und kostenlosen Versand auf manscaped.com, wenn ihr den Code LauschAngriff20 benutzt. Also LauschAngriff20, der Code auf manscaped.com, ist natürlich auch in den Shownotes. Tut was für euch und tut euren Boys, euren Jungs, The Boys, einen Gefallen. Ja, ich finde aber auch, weißt du, wie oft reden wir darüber, das ist doch genau der Punkt am Ende, hat man seine Chancen genutzt oder nicht? Haben sie nicht. Sie hatten natürlich auf jeden Fall Chancen für 2 Tore, wenn es richtig brutal gut läuft, vielleicht sogar für 3. Naja, ich finde aber trotzdem, die haben... Es ist so, wie du sagst, Liverpool ist gerade nicht die gut geölte Maschinerie. Die spielen immer noch ganz gut, aber sie sind, die spielen schon gerade eher so, was die Premier League-Tabelle halt gerade hergibt. Sie kämpfen um die Champions League-Ränge. So, das ist nicht mehr das Überteam der letzten 2 Jahre. Und
Das hat Gründe. Ne? Das hat Gründe. Wenn du dir die Innenverteidigung von Liverpool anguckst, dann ist das eine andere als die, die sie hauptsächlich hatten, als sie die Champions League und die Premier League
gewonnen. Und vor allem verlieren die 2 Leute ja im Mittelfeld und Fabinho und Henderson, das merkt man schon extrem, dass ihnen die im Mittelfeld und so geht halt das ganze Konstrukt irgendwie so ein bisschen kaputt. Ja. Naja, und dass die dann, ich meine, was immer noch eine Waffe ist, ist Zum Beispiel Trent Alexander-Arnold, der einen steilen Pass über rechts auf Mohamed Salah spielt. Das ist immer noch so eine Waffe, die haben sie immer noch. Die hat die letzten Jahre überragend funktioniert. Das waren genauso Sachen, die ich mehrfach, da muss Gulaschi auch einmal überragend parieren, genau bei dieser Situation. Die haben mehrfach Liverpool ihre Stärken so richtig ausspielen lassen, ne? Ohne dass Liverpool jetzt in sein überragendes, erstickendes Pressing zum Beispiel, wie die letzten Jahre gekommen wäre. Aber genau das haben halt ganz viele Teams Liverpool mit einer tiefen Verteidigung in den letzten Jahren weggenommen. Und deswegen war ich da gerade, also offensiv finde ich auch, hat es Leipzig gut gemacht. Aber ich finde jetzt nicht, dass man sagen kann, gut, zwei Riesenböcke, sonst war das von Leipzig herausragend defensiv. Nee, die haben Liverpool viel das spielen lassen, was sie sonst spielen. Denk an die eine Szene, wo der Ball ein Müh, wahrscheinlich war er über der Torauslinie, ne? Aber den Ball, den Mané so reinkriegt. Das kann genauso in der ersten Halbzeit schon das 1-0 sein. Also ich will Leipzig nicht kleinreden, aber das war mir ein bisschen arg positiv. Und ich habe mich ein bisschen erinnert gefühlt, vielleicht weißt du es auch noch, das 0-0 im Hinspiel von Kovac in Anfield, wo alle gesagt haben, brillant und nichts zugelassen. So, und dann so ein bisschen mit Ansage, weil Van Dijk nach Sperre wieder zurück war, gab es im Rückspiel dann doch die Reibe. Ich bin echt sehr gespannt. Ich nehme alles zurück, wenn Leipzig jetzt das Rückspiel 2-0 gewinnt und in eine Verlängerung geht und was weiß ich. Aber das sehe ich irgendwie nach dem Hinspiel nie auf uns zukommen.
Aber diese Art der Bewertung hast natürlich du dir zuzuschreiben. Das ist dir schon klar, ne?
Ja, ich lehne mich jetzt wieder, da habe ich auch schon Nachrichten bekommen, was natürlich sehr wahr ist, dass ich aktuell so in deine Richtung mutiere, dass ich Sachen vorhersage, deren genaues Gegenteil dann eintritt.
Ich meinte was anderes. Ich meine was ganz anderes. Ich meine, dass du ja generell, ich bekomme da sehr viele Nachrichten unter dem Papierflieger oben rechts, schon als Liverpool-Fanboy giltst. Und wer natürlich Woche für Woche im vielleicht etabliertesten Sportpodcast Deutschlands den Liverpool Football Club so in den Himmel lobt, der sorgt natürlich dafür, dass echte Fußballfachleute von RB Leipzig natürlich dann nach einem 0-2 im Heimspiel in Budapest gegen Liverpool eigentlich ganz einverstanden mit der Leistung sind. Das hast du zu verantworten durch deine Lobhudelei auf Jürgen Klopp und Liverpool.
So ein Quatsch. In den letzten Wochen habe ich vor allem Manchester City gelobt. Also,
Ja, das machst du, da bist du ja groß drin. Wenn dann eine Mannschaft davon marschiert, dann ist das die geilste. Ich würde mir sowas halt mal vor einer Saison wünschen, wie das andere Leute über den FC Chelsea sagen.
Oh, das ist so schlecht von dir. Aber die kommen jetzt wieder.
Da muss man Weitblick haben, wenn man sowas vor einer Saison schon sieht. Da muss man Weitblick haben.
Ja. Den Trainerwechsel, dass Tuchel dann der Trainer ist, hast du auch schon vorausgesehen. Ne? Das kannst du deiner Oma erzählen.
Nein, aber ich weiß, es gibt immer wieder weiche Faktoren.
guter Punkt. Weiche Faktoren. Ich würde einmal zu dem Spiel noch über die harten Faktoren reden, die Basisarbeit.
Ja.
Ich fand das absolut krass, wie sehr Leipzig in den Zweikämpfen unterlegen war. Ne? Mhm. Bei den Zweikämpfen ist ja immer das alte Lied. Es geht ja auch darum, welche du gewinnst und welche du verlierst. Mhm. Du kannst den einen entscheidenden, so wie, wer ist ausgerutscht? War das?
Weiß ich nicht mehr, aber.
Gegen Mané, du weißt, vorm 0-2. Ja. So, das ist so ein Zweikampf, den darfst du so nicht führen oder ihm aus dem Weg gehen und damit verlieren. Aber das fand ich, ist dir das auch so aufgefallen? Ich fand das ganz extrem und da ist mir auch aufgefallen, dass das aber kaum, ich habe so bei Twitter rumgeguckt und auch so in der Halbzeitanalyse von Lothar und Sebastian war das jetzt nicht, die haben natürlich auch wenig Zeit, aber da war ich ein bisschen überrascht und habe dann
nochmal. Was hat denn die Statistik gesagt?
64% für Liverpool standen da drin zur Halbzeit. Das ist ein astronomischer Wert.
Ja, Moment, zur Halbzeit und was am Ende?
Oh, da muss ich jetzt nochmal gucken. Ich habe mir den Endwert gar nicht mehr angeguckt.
Weil in der Abschlussbewertung, wenn es dann 52-48 oder so ist, dann wird es wahrscheinlich, wenn man nur auf Statistiken guckt, gar nicht mehr so rausgestellt. Erste Halbzeit 64, wenn das so war, das ist natürlich schon ein Brett für
Liverpool.
Immer
noch 58-42, ist extrem viel.
Ja, viele würden jetzt, also viele meiner Generation würden jetzt sagen, naja klar, auf der Insel wird ja ganz anders zur Sache gegangen. die spielen ja einen ganz anderen Fußball. Du, keine
Stimmt,
Ahnung.
Ich aber muss, in dem Fall vielleicht wirklich.
Das würde ich jetzt nie für mich in Anspruch nehmen. Das ist mir zu bieder und altbacken. Aber eine Erklärung habe ich nicht. Soll ich dir was verraten, Schmizo? Hm? Ist mir auch gar nicht so extrem aufgefallen.
Ja, witzig. Ja, ja. Ey, ja. Mir ist das ganz extrem aufgefallen, aber das ist ja auch oft so selektive Wahrnehmung. Ich fand es dann überraschend, dass die Zahlen genau das hergegeben haben. Aber noch, vielleicht ist es auch, also ich denke, normalerweise sagen die Trainer, wenn sie das auch als entscheidendes Mittel ausgemacht haben, was gefehlt hat, sagen sie das. Das hat keiner der beiden erwähnt. Also Klopp hat schon von der Intensität, glaube ich, bei Sky dann gesprochen. Nagelsmann hat nichts gesagt von, ich habe das schon oft gehört, dass einer gesagt hat, ey Leute, wir können machen, was wir wollen. Wenn wir so in die Zweikämpfe gehen wie heute, dann wird das nie was. Davon hat keiner gesprochen. Deswegen, da bin ich so ein bisschen, bin ich gespannt, ob das im Rückspiel dann nochmal Thema wird oder vielleicht davor.
Also wir sind uns aber einig, dass das sehr, sehr, sehr schwierig wird für Leipzig, ne? Im Rückspiel.
Ich glaube ganz ehrlich, dass es fast unmöglich ist, weil ich glaube, dass sie sich.
Aber Manchester City hat doch auch 3-1 gegen Liverpool gewonnen.
Ja,
aber
das muss man sagen, 4-1 sogar.
Da siehst du.
Was Liverpool wirklich nicht kann innerhalb eines Spiels. Ich bin gespannt, ob sie es können dann in so Hin- und Rückspiel. Da ist es ja wirklich was anderes. Finde ich, hat man gestern wieder schön gesehen bei Sevilla gegen Dortmund. Obwohl ja alle noch wussten, es liegen nochmal 90 Minuten Rückspiel vor uns, habe ich am Ende das Gefühl gehabt, Sevilla rennt an, als gäbe es keinen Morgen mehr. Und zwar zu Recht, um noch das 3-3 zu machen. Du hast einen Punkt mit, was Liverpool überhaupt nicht kann, ist, oder überhaupt nicht, ist übertrieben, aber wo sie sich sehr schwer tun, ist mal Führungen zu verwalten und was nach Hause zu fahren.
Aber Achtung, Schmizo, Achtung. Aber RB Leipzig ist nicht Manchester City.
Danke für diese Weisheit. Glaubst du denn, wo ja jetzt ein paar schon anfangen, auch wegen der Realgeschichte, die haben das oft gezeigt, in der Meisterschaft chancenlos und dann die Champions League gewonnen. Gab es da so eine Geschichte? Könnte das bei Liverpool dieses Jahr auch werden, dass man sich nochmal mehr fokussiert auf Champions League?
Nein, ich glaube nicht, dass Liverpool die Champions League gewinnt. Ich glaube, da gibt es tatsächlich andere Kaliber in diesem Wettbewerb. Also kommen wir ja jetzt gleich dann zu. Ich mag das nicht, das aussprechen zu müssen. Aber Paris Saint-Germain, das ist schon
ja,
Power.
Haben die
das
dich so
schon,
beeindruckt. Ja.
Das
ja.
ist schon eine Macht. Jetzt kann man dann, wir werden gleich drüber diskutieren, was wirklich Barcelona noch dagegen zu setzen hat im Moment. Aber mag ich das ja nie, so Vergleiche zu ziehen, zu sagen, ja, das ist ja Real damals gelungen. Dann könnte das ja jetzt bei Liverpool auch sein. Ich habe einfach den Eindruck, und das ist ja das Ulkige, was mir auch aus diesem Spiel Leipzig-Liverpool bleibt. Vielleicht habe ich aufgrund der vielen Auseinandersetzungen mit dir und der Premier League auch einfach auch zu viel erwartet von Liverpool, trotz ihrer Schwächen in der Premier League. Ich fand die jetzt nicht so herausragend. Klar ist, wenn du Mané, Firmino und Salah vorne drin hast und Leute links wie rechts außen, also als Außenverteidiger hast, die super Diagonalbälle spielen können, dass du dann immer einsetzen kannst, immer ein Tor machen kannst, ja. Da brauchen wir ja nicht drüber zu reden. Das ist eine Qualität, die hat die Mannschaft. Aber du hast es gerade angesprochen, durch die, müssen wir auch immer berücksichtigen, Verletzungsproblematik, gerade in der Innenverteidigung, häufiger auch im defensiven Mittelfeld, weil sich das dann ja auswirkt und weiter transportiert, wirkt diese Mannschaft immer auch verwundbar.
Ja.
Und das hatte ich, so, und das hatte ich in dem Spiel auch. Und jetzt sind wir wieder am Anfang. Das, was Nagelsmann auch hinterher gesagt hat, ist, ihn ärgert besonders, diese durchaus vorhandenen Großchancen nicht genutzt zu haben. Ich glaube, dass Liverpool, ja, Leipzig jetzt ausschaltet, aber wenn die dann so ein Brett kriegen wie die Bayern oder Paris Saint-Germain, dann glaube ich, dann wird's eng.
Der Witz ist halt, immerhin mal Jota kommt ja zurück, der tut der Liverpool-Offensive sehr gut. Du weißt halt echt nicht, ich bin echt gespannt, was dann, die Viertelfinals werden ja so Ende März.
Aber Schmizo, das ist doch das geringste Problem, was sie haben, ob Jota spielt oder nicht, auch wenn der super eingeschlagen hat, ich weiß.
Ja, du hast
aber ich habe die drei vorne gerade genannt. Das
ja,
ist
ja,
das
wahrscheinlich,
geringste
das
Problem.
Stimmt. Eigentlich sind die wieder aus dem Loch raus. Sie spielen eigentlich alle wieder gerne. Hatten ja auch mal ein Loch, aber es stimmt. Ich sehe auch nicht diesen krassen Turnaround. Das Einzige, was sein könnte, ist, wenn Liverpool nicht so ein ganz hartes Los im Viertelfinale bekommt, weil ich glaube, auch bis dahin kriegen sie nicht den großen Turnaround. Ich kann mir aber vorstellen, dass sie so im April, Mai nochmal auf einem sehr guten Level spielen, weil sich dann auch die Innenverteidigung, ich schätze mal, dass Kabak sich jetzt da fest eingespielt hat. Dann Aber ja, es ist so viel Konjunktiv. Du,
wir haben ja jetzt immer nach den Champions League Tagen erstmal Sonderausgaben. Wir können das weiterverfolgen.
Eine Sache, die mir noch zu Leipzig einmal war ich heilfroh, dass Gulaschi sich nichts getan hat. Ich fand das echt heftig, diese Flugeinlage, als er einmal rauskommt und Robertson diesen Heber ansetzt. Ich habe da echt geschluckt, Mann, weil ich finde
ja,
auch,
aber
dass
vor allem kannst
echt
du dich noch
neben dem Pfosten eingeschlagen. Nee,
und du hast ja, ich weiß ja nicht, wie das mittlerweile mit den Verankerungen der Tornetze ist. Boah, es gab
ja,
mal einen Spieler,
mal
die, Steiner.
Ja.
Ja, so,
wo der
da habe ich da habe ich spontan dran gedacht, ne? Ich glaube aber das ist mittlerweile anders geregelt.
Ich glaube auch, ja.
Aber da habe ich schon auch kurz dran gedacht und du kannst immer, wenn du aus vollem Lauf und etwas orientierungslos und natürlich nicht an die Landung, wo, wie denkst, kannst du dich verletzen. Habe ich auch da, exakt wunderbar. Guck mal, jetzt sind wir mal komplett auf einer Linie. Habe ich auch ganz kurz mal gedacht, oh, und war froh, als er wieder aufgestanden ist und okay war.
Voll, ne? Und der hing ja dann auch in diesem, ich hoffe halt, dass der wahrscheinlich, die haben ja alle ein sehr gutes Gefühl und wahrscheinlich hat er auch mal ganz kurz geguckt, wo der Pfosten ist, aber ich fand echt, ey, der schlägt halt im Tornetz ein, da ist der Pfosten auch nur einen halben Meter weg beim Lauf. Ja. Naja, hab ich puh,
ist ja gut
kurz geschluckt, ja.
So, Barcelona gegen PSG.
Ja, das ist halt echt, ja, Barca ist am Arsch. Ja, wirklich, also da ist ja nichts mehr. Also sorry, aber wenn du 1-0 in Führung gehst und auch echt mit einem relativ glücklichen Ding, also diesen Elfmeter, das war ja jetzt nicht eine Riesenkombination, wo man sagen könnte, brillant oder so. Und dann gehst du da in Führung und die hält 3 Minuten und du lässt dich dann am Ende so wegschießen und Piqué kommt zurück und motzt nur mit Griezmann. Das ist ja, glaube ich, alles schön beschrieben und besprochen worden. Mhm. Übelste Schimpfworte gefallen und also ich sehe da, was soll ich gerade Positives sehen bei Barcelona? Ich sehe da nichts. Ich sehe keine gut funktionierende Offensive. Ich sehe keine intakte Mannschaft. Ich sehe keine stabile Defensive. Ich sehe da außer einem großen Namen mit viel Schulden gar nichts.
Ja, es ist, das tut fast schon weh, ne? Wenn man wird ja dann auch so angekündigt, natürlich von allen, die sich damit beschäftigen und es übertragen, der Klassiker und das große Ding. Und dann wurde ja nochmal erinnert an 4-0-1-6. Und wenn man dann das Spiel so beobachtet hat, am Anfang hast du ja gedacht, als Messi den Elfer reinmacht, wäre ja für die meisten, die sich ein bisschen damit beschäftigen, eine Überraschung gewesen, wenn Barcelona das Ding relativ deutlich gewonnen hätte. Aber dann hast du ja relativ schnell gemerkt, hier ist eine Mannschaft, die gut drauf ist und die eine reelle Chance hat, sehr weit zu kommen in der Champions League, die kommt nicht aus Spanien. Ja. Also das ist schon, ich fand das krass und ich fand das auch so lustig. Ich hatte das nicht auf der Pfanne. Das hat, ich weiß gar nicht wer, ich glaube Martin Groß mir dann nahegebracht, dass ja tatsächlich schon wieder Leute geschrieben hatten, dass Mbappé ja durchaus ein talentierter Fußballer wäre. Aber in K.O.-Duellen in der Champions League hatte er wohl bis Dienstag nur ein Tor gemacht. Hm. Also ist er für diese K.O.-Duelle ja nicht geeignet. Und dann hat er mal 3 gemacht.
Das ist halt, man muss ja auch sagen, wie viele hat er denn schon, wobei ich glaube, der hat ja auch mit Monaco damals welche, hat er nicht sogar sein Tor im Monaco-Trikot gegen Dortmund damals?
Ich habe das dann nicht, ich überprüfe nicht das, was Kollegen im Fernsehen erzählen, aber ich glaube ihm das mal, weil das wohl wirklich auch schon ein Thema war und da siehst du mal, übrigens, er ist ja auch noch nicht 29, ne? Also wo der steht in seiner Karriere und dann macht das sind halt diese geilen Antworten, die solche Kicker dann auf so Statistik-Freaks geben, ja. Macht er 3 Stück und übrigens auch, geht dir das auch so? Ich glaube bei seinem letzten, dieser Schlenzer nach dem Durchstecker von Draxler, wie schön das anzuschauen ist, der ganze Bewegungsablauf, wie schön das zu gucken ist. Da komme ich gleich noch auch bei Haaland zu, vielleicht nicht unbedingt schön, aber wie gnadenlos vollstreckermäßig, aber beim Mbappé von seinem ganzen Bewegungsablauf, es ist einfach, wenn der gut drauf ist und einen Lauf hat, wie fantastisch das ist, sich das anzuschauen. Also ich habe dieses vierte Tor, wie er den da ins Eck oben rein lupft, super.
Das ist echt, ich bin da voll bei dir. Ich glaube, ich habe das sogar hier auch schon irgendwann mal vor einiger Zeit gesagt. Das ist der, oder war das woanders? Ich weiß gar nicht mehr, aber ich bin auch der Meinung, wer den kriegt, Der hat auch den, der erstmal eine Stufe über allen an, der ist 22. Ich glaube, es geht noch, ich weiß gar nicht, wo der noch viel besser werden soll, aber so in Sachen vielleicht dann doch Abschlusseffizienz, wobei da ja top war in dem Spiel. Aber das Tempo ist da, die Technik ist da, es ist einfach alles da. Offensichtlich, was man hört, das hat Ralf Rangnick ganz cool erklärt, der ihn wohl fast mal zu Leipzig geholt hätte. Fand ich eine geile Geschichte. Wenn der zugesagt hätte, dass er Trainer wird, wäre er nach Leipzig gegangen. Finde ich auch krass. Der hat einfach das Gesamtpaket, was mit 22 doch nochmal, finde ich, über vielen anderen so weit steht. Ich glaube, wer sich den holt, vielleicht bleibt er ja auch in Paris, das wäre, glaube ich, so ein kleiner Knick für seine Entwicklung, weil ich weiß nicht, wenn du jedes Jahr in der Ligue 1 konkurrenzlos spielst, ich weiß nicht, ob du dann wirklich auf den Spuren von Ronaldo und Messi wandern kannst, aber ich finde den auch so grandios. Und
ich würde das ausdehnen, Schmizo, ich würde das ausdehnen. Ich glaube, wir haben vorgestern und gestern die offensive Zukunft der Champions League die Gegenwart und Zukunft gesehen. Jetzt komme ich mal mit was. Ich bin vorbereitet heute. Man mag das gar nicht glauben. Seit Beginn der Champions League Saison 1920, also der Saison, wo die Bayern die Champions League gewonnen haben, bis heute haben Lionel Messi und Cristiano Ronaldo im Wettbewerb zusammen, das ist schon ordentlich, 15 Tore erzielt.
Das ist echt
Kylian, Kylian Mbappé und Erling Haaland 30.
Die haben 30
Tore 30 zusammen. Im Wettbewerb. So, ich will jetzt keinen Unsinn erzählen. Ich muss jetzt gucken, entweder 28 oder 30. Ich weiß nicht genau, ob ich diese Statistik, die Statistik gestöbert habe, bevor Haaland die beiden Tore in Sevilla gemacht hat oder ob es schon danach war. Aber scheiß der Hund drauf, selbst wenn es 28 Tore sind. Der Vergleich allein. Im Großen und Ganzen doppelt so viel Tore wie Lionel Messi und Ronaldo. Und die haben eben nicht zusammen nur eins gemacht, sondern die haben zusammen 15 im Wettbewerb, in anderthalb Wettbewerben gemacht. Das ist für mich, auch wenn ich kein, du weißt das, ich will nicht immer nur auf Zahlen und Statistiken und Daten gucken, aber das auf dem Niveau, in dieser Wucht, finde ich unfassbar beeindruckend. Und das sind die beiden, wenn nicht ganz Komisches passiert, Offensivspieler, die nächsten Jahre im europäischen Fußball dominieren werden. Robert Lewandowski wird es mir verzeihen. Ich gehe jetzt vor allem auf die Jugend der beiden.
Ja, der hat ja jetzt auch seinen Weltfußballertitel. Ich glaube übrigens auch, dass das Fenster für ihn gar nicht so groß war. Mhm. Jetzt sind Messi und Ronaldo nicht mehr die Abo-Sieger, was sie ja, ich finde, auch zu Recht über 10 Jahre fast waren. Mhm. Und ich glaube auch, dass das Fenster geht jetzt schon relativ schnell wieder zu und dann werden die beiden mutmaßlich, ich weiß nicht, ob sich da, kann sich immer, was weiß ich, vielleicht wird Bruno Fernandes auch noch besser und spielt sich da nochmal rein, aber ich sehe wirklich, also vor allem Mbappé sehe ich echt, der könnte auch so bei 4, 5 Weltfußballern.
Schmizo, Bruno Fernandes.
Ja, das war...
Was ich schon für Namenskreationen in Bundesliga-Konferenzen bei Sky über den Äther geblasen habe.
Von dir stammte doch auch der Andrösen, oder?
Nein, das
war... Ach nee, das war Rolf Töpperwien.
Nee, Rolf Töpperwien. Und Tino Polster hat es damals aufgeklärt. Aber von mir stammte, das habe ich, glaube ich, letztes Mal schon erzählt, Gabriel Jesus.
Gabriel Jesus. Hat
da Rede wollte ich einfach... Hatten wir aber letztes Mal schon. Nein, aber Mbappé und Haaland 1A und wie gesagt, ich glaube, wir können das auch, damit wir nicht wieder auch bei der Sonderfolge ewig lang werden, da sind wir uns aber einig, ne, das ist für Paris gelaufen. Das Barcelona dieser Tage wird nicht so ein 6-1, wie wir da
dafür
vor
fehlen
Jahren
die
hatten.
Zuschauer, dafür fehlt übrigens auch ganz banal das Rückspiel im eigenen Stadion. Ja. Die fahren jetzt zum Auswärtsspiel, ne? Also davon sind wir meilenweit entfernt, da sehe. Ja. Und ich finde wirklich, weißt du, ich habe mir nach ein paar Minuten notiert, so, ich habe auch ein bisschen geguckt, was probiert sie denn? Was spielen sie? Bei Bas habe ich mir gar nichts notiert.
Hatten sie einen nach links fernziehenden Zehner?
Nee, ich habe mir ganz banal notiert, PSG forciert das Außenbahnspiel und vor allem links. Und ich will gar nicht auf dem rumhacken, aber mir ist schon aufgefallen, dass Sergiño Dest oft mal als Rechtsverteidiger da relativ alleine war. Die haben ja, wenn ich es richtig gesehen habe, 4-4-2 gegen den Ball gespielt. Griezmann, Messi vorne, das heißt Dembélé. Wir wissen, dass das nicht seine große Stärke ist, finde ich, hat als dann rechter Mittelfeldspieler in dieser Viererkette wenig geholfen. Und mein Eindruck, das habe ich mir nach 10 Minuten notiert, Gesundheit, danke. PSG forciert die Außenbahn, vor allem über links mit Mbappé und Kurzawa. So fällt das 1-0. Es ist ein Ball hinter die Kette. Was Mbappé dann in der Mitte draus macht, ist ja lächerlich. Das ist ja auf engstem Raum so unfassbar gut. Ich weiß auch nicht, ob könnte man jetzt wieder ein gesunder Piqué, vielleicht steht er besser, aber der macht die einfach nass. Kurzawa hat kurz davor eine Top-Torchance, auch noch aus der Position, die kurz vorbeigeht. Das nächste Tor passiert wieder. Ein Ball aus dem Zentrum, hinter die Kette. Übrigens, das nur noch mal ein kurzer Rück. Genau das, was ich von Leipzig gerne mehr gesehen hätte, weil da war Liverpool auch anfällig in den letzten Wochen. Naja, und die rennen nur hinterher. Ein anderes Tor war dann das 3-1 von Moise Kean. Aber da denke ich mir auch, sag mal, der ist am 5-Meter-Raum
völlig blank,
lockenfrei, also so eine schlechte Zuordnung. Und ganz ehrlich, selbst wenn Barcelona, wie auch immer, zweit, die haben ja auch aus dem Spiel kein Tor gemacht, selbst wenn die zwei Tore machen, also wenn die nochmal so eine Abwehr hinstellen,
ja, die sind raus. Ja, die sind raus. Das Ding ist durch.
Genau. Jetzt können wir
Moment. Eins noch. Was mir so ein bisschen Bauch und Kopfweh macht, stell dir mal vor, so geht die Karriere des Lionel Messi bei Barcelona zu Ende, wie sich das gerade darstellt. Das wäre schon nach einer Ära, die wirklich ihresgleichen sucht, noch Ronaldo bei Real Madrid. Stell dir das mal vor, wie bitter das laufen kann.
Ne? Ich glaube, in der Liga sind es auch 9 Punkte oder so.
Ja, schon die sind weg. Die sind 10 hinter Atletico.
Sind auch noch also hinter das, Real, die hängen auch.
Ja, aber ein Spiel weniger hat Barcelona, also boah, Real. Ist
schon,
ja, und auch die ganzen Auftritte und dieser ganze Mist, der jetzt rauskommt, weißt du, das ist, da scheißen die Tauben gerade aufs Denkmal.
Ja. Das ist ja wirklich. Ja, hast du völlig recht. Also, wäre die größte Liebesbeziehung, die der Weltfußball so hatte, die letzten 15 Jahre, würde richtig, richtig traurig zu Ende gehen. Und wer weiß.
Ist er auch nicht ganz unbeteiligt, selbst dran, was man so alles hört. Und trotzdem ist er ein begnadeter, genialer Fußballer, hat eine Ära bei mehr als einem Club geprägt. Und jetzt kommt so nach und nach raus, wie zumindest manche dieser Erfolge doch auch nur möglich waren. Stichwort, man kann sich auch mal verschulden.
Ja. Ja, voll. Und wie, ey, eine Milliarde, das ist echt Wahnsinn.
So, dann würde ich vorschlagen, Schmizo, wenn ich mal hier ein bisschen aufs Tempo drücken darf, weil ich hätte jetzt fast gesagt, das Müsli wird kalt, aber es ist ja eh kalt. wir können, glaube ich, abkürzen, Porto gegen Juve. Es ist eine Überraschung, 2-0 für Porto. Wahnsinn ist, dass einmal nach 60 und einmal nach 20 Sekunden zu Beginn des Spiels und der Halbzeit die Hütten fallen. Beim ersten, was da, der Bettencourt oder wer war das?
Ja, Bettencourt, glaube ich, war das. Ja. Also der Ball.
Wie heißt der? Ich weiß genau, Franklin Bettencourt und der heißt.
Jetzt lass mich noch einmal gucken, dass ich keinen Kokolores erzähle. Ja,
nicht, dass wir hier einen Sturm der.
Oder?
Irgendwie sowas, genau. Ist der aus Uruguay oder wo kommt der her? Guck mal, guck jetzt mal.
Rodrigo Bentancur, genau. Der ist Uru.
So, jetzt wird ein Schuh draus.
Wieso wird jetzt ein Schuh draus?
Ja, weil ich jetzt gezeigt habe, dass ich zumindest weiß, dass er aus Uruguay kommt.
Ja, aber besser wäre, wenn du den Namen gemerkt hättest.
Ja, pass auf, Achtung, Trick für junge angehende Sportjournalisten. Wenn man nicht so genau Bescheid weiß, ne? Also das kann
einfach
ich mir bei dir kaum
vernuscheln.
Vorstellen. Richtig, ja cool. Einfach so ein bisschen nuscheln. Und du kannst immer so, ja, habe ich doch gesagt, war vielleicht ein bisschen genuschelt. So, das geht auch noch.
Schön. Ich muss dir ehrlich
mit Namensaussprachen, da bleibe ich dabei. Da sind wir echt die Einzigen, die das so ernst nehmen, weil Wolf Fuß hat uns gestern mitgeteilt, dass in Sevilla mit der Nummer 11 Reus.
Ja, das fand ich auch.
Und seid
auch
ihr sicher, das passiert auch im spanischen Fernsehen oder Radio, da ist dann Reus. Das ist denen übrigens komplett Wumpe.
Mein Lieblingsbeispiel ist immer auf der Insel Thierry Henry.
Ja. Also,
das ist denen scheißegal. Halt, der hat einen englischen Namen anzuleben, sobald er dort spielt. Ja, das ist
aber geil. Ansonsten, Juve schon enttäuschend, oder?
Ich finde, also du hast so große Pläne, ne? Du hängst in der Liga, der Trainer ist schon ein bisschen, die haben ja auch inzwischen einen Trainerverschleiß wie der HSV bei Juve, das ist ja Wahnsinn. Da hält es ja keiner mehr länger als ein Jahr aus auf dem Schleudersitz da nach der großen Zeit unter Max Allegri, der echt lange und konnte, war glaube ich auch noch länger, aber es ist echt ein Schleudersitz. Naja, Hängst in der Liga durch, hast dann so große Pläne, fängst dir so eine Gurke nach 10 Minuten. Aber ich muss ja auch sagen, sie machen ja dann immerhin ganz spät noch den Anschluss. Aber
ach ja, habe ich 2-0 gesagt? 2-1 natürlich.
Ja, siehst du, aber das sagt doch alles.
Chiesa hat noch das 1-2 gemacht. Wer war das?
Es hat mir, ja genau, Chiesa so 10 Minuten vorm Ende, genau so ist es.
Für mich war das bis jetzt gerade ein 2-0. Nee, ich habe das Tor gesehen, man vergisst ehrlich, das.
Und das ist ein bisschen schade, aber Porto, so Marega als Büffel da vorne finde ich schon geil, aber mit Porto habe ich jetzt nicht so viel Überschneidungen, so dass ich genau so. Und das Krasse war für mich, der Glanz bei Juve, der war null. Wenn ich das mit den anderen Spielen vergleiche, wir hatten zweimal deutsche Beteiligung, wir hatten natürlich dieses Mega-Duell, auch wenn es bei Barca nur noch blättert, aber da sind halt viele große Namen und wir haben den großen Mbappé. Dieses Spiel ist für mich so abgefallen vom Interesse her, weil da kann Porto nichts dafür, die haben quasi alles richtig gemacht, hohes Pressing, ganz viele Fehler, es war ja echt krass, wie unfassbar fehleranfällig Juve war, aber Juve... Ey, irgendwie Tom Bayer hat gesagt, nach 70 Minuten, wir sehen ja in der Konferenz dann immer nur die Hälfte, der hat gesagt, so, jetzt sehen wir auch das erste Mal Ronaldo auf dem Zettel, so ungefähr. Mhm. Das war wirklich so enttäuschend und dadurch entwerten sich auch so ein bisschen diese großen Namen. Ist ja nicht, dass Juve nicht geile Kicker hätte. Weißt du, wer mir noch am positivsten aufgefallen ist? Weston McKennie. Da hatte ich das Gefühl, da bewegt sich was. Sonst war das echt, ey, den De Ligt habe ich so bewundert bei Ajax. Naja, machen wir es kurz, du hast das Wichtigste schon gesagt.
Ja, und Moment, Schmizo, pass auf.
Da war nichts drin.
Aber jetzt kommt das Irre an der Geschichte. Bin bei allem bei dir. Aber eins noch, es war ein geiles Tor von Chiesa, wie er den mit ganz viel Bedacht da ins lange Eck schiebt.
Ganz und schwer, eben, ja, ne?
Genau, quasi per so Direktabnahme. Genau. So, und jetzt pass auf, und jetzt kommt das Irrwitzige. Und da sind wir wieder so bei Klischees, die man hat.
Die gewinnen das Rückspiel 1-0 und so weiter.
So, Juve-Style von früher zu mir. Ja. Juve-Style. Das ist das Beschissene, in Anführungsstrichen, für Porto, dass sie diese Hütte kassiert haben, dass ich fürchte für sie, dass das sauteuer wird.
Ich finde, bin ich komplett bei dir, ist genau mein Gefühl. Deswegen ist auch witzig, dass das 2-0 bei dir im Kopf bleibt. Ja. Weil damit hatte man sich abgefunden, weil von Juve nichts kam. Und auch da, einmal kam Juve mit Tempo über die Außenbahn. Das fand ich auch, also wie man... Porto hat das Zentrum mega geil zugestellt, aber irgendwo muss ja da eine Lücke sein. Die war ganz offensichtlich außen. Und ich verstehe, also ich will mich, wie gesagt, Buschi, du weißt, ich bin keiner, der jetzt sagt, was war denn da der Matchplan? Haben wir ja mit Robert Klaus von Nürnberg neulich gesehen, dass man das, nein, Spaß, aber dass das nicht so gut kommt. Aber ich habe mich wirklich gewundert, wo da die Inspiration und die Idee war. Trotzdem, es könnte am Ende gut gehen. Und so ist Juve dann auch meistens, ne, dass sie das können. Trotzdem,
enttäuschender Auftritt.
Ja, nach dem Auftritt kann man die nicht auch mal einen Ball hinter die Kette. Die stand so hoch. Ne? Ich habe da echt, ein bisschen gewundert. Hat keinen Spaß gemacht.
Umso spektakulärer war das Spiel Sevilla gegen Borussia Dortmund. Ne? Da möchte ich gerne mal so, wenn du es schaffst, das mal unter 10 Minuten zu beschreiben, aber wie du das Spiel so erlebt hast oder wie du es bewertest.
Ich muss zugeben, das 0-1 fällt. Ich habe noch Leipzig vom letzten Tag, die ich auch etwas enttäuschend fand, haben wir drüber geredet im Hintergrund. Ich habe kurz gezuckt, ob ich nicht auf Twitter schreibe, na wunderbar, 4 Deutsche im Achtelfinale, am Ende müssen es doch wieder die Bayern richten. Ganz ehrlich, gebe ich jetzt mal offen zu. Und ich war völlig baff, mit welch einer, und ich muss es wirklich so sagen, auch wenn es mal nachgeht, mit was für einer Mentalitätsleistung Dortmund aber sowas von unbeeindruckt zurückgekommen ist, seinen Stiefel durchgeschüttet. Man muss ja auch ehrlich sagen, das Tor war auch ein richtiges Kacktor. Ne? Also erstmal im Zentrum völlig blank, Sancho springt in die Luft, ist damit raus aus dem Spiel. Trotzdem hat der Hitz den Schuss wahrscheinlich, wenn der Hummels nie noch ganz unglücklich den Fuß rein. Ganz ehrlich, ich dachte, das ist doch wieder so ein Ding, das kriegt Dortmund nicht gebacken. Was aber dann kam an Willensleistung von Reus und Haaland und man hat mal wieder gesehen, kontern kann Dortmund aber überragend. Die hatten ja wirklich, was hatten die, ein Drittel Ballbesitz oder so gefühlt? Sevilla hat ja das Spiel gemacht und das muss man ihnen echt lassen. Ich frage mich manchmal, warum das gegen kleinere nicht funktioniert, wenn die anderen tief drinstehen. Aber kontern kann Dortmund wirklich so gut wie kaum andere in Europa, muss ich wirklich so sagen. Herausragend. Gegen eine Mannschaft, die irgendwie 12 Stunden oder was kein Tor kassiert hatte. Oh, ich muss noch mit einer Statistik kommen. Das Geile am Tor von Chiesa, das war das 8. Tor in Champions League. 7
vorher Cristiano Ronaldo.
7 von 8 hat Cristiano Ronaldo in der K.O.-Runde gemacht. Das gibt's doch auch gar nicht. Naja, egal. So, jetzt du.
Also Punkt 1, mich überrascht das 0, was gestern in Sevilla passiert ist. Und ich gehöre auch nicht zu den... Ja, pass auf. Nee, 100%ig. Also das hätte ich jetzt nicht so vorhergesagt, aber wenn ich es mal mache, wie die meisten anderen immer und im Nachgang beurteile, dann ist das nichts Neues. Es ist nichts Neues.
Ja,
wir haben diese Spiele von Borussia Dortmund und wir haben diese Spiele und jetzt kommt doch wieder die Überprüfung. Nicht nur im Derby. Derby ist immer besonders jetzt am Wochenende, aber vielleicht dann mit dem nächsten Bundesligaspiel danach und mit dem Rückspiel gegen Sevilla, weil wir haben diese Auftritte des BVB auch, wenn man plötzlich, ich weiß noch genau, dass wir genau das schon mal gemacht haben und gesagt haben, ey, Mentalität. Wir trauen uns gar nicht, das Wort in den Mund zu nehmen. Was für eine Mentalität. Haben wir unter anderen Trainern genauso erlebt, auch unter Lucien Favre. Dass diese Mannschaft in der Lage ist, das zu spielen und nicht nur im Konterspiel, Umschaltspiel zu brillieren. Das wissen wir. Sie können auch defensiv, und es war ja über weite Strecken, nicht über 90 Minuten, aber über 70, 75 Minuten, auch wirklich mannschaftlich in der Arbeit gegen den Ball im gesamten Defensivverhalten eine klasse Leistung. Und eben auch das, wo du, da sind wir dabei bei den weichen Faktoren, Körpersprache, alles, das hat alles gepasst. Ja? Aber Schmieso, das ist nichts Neues.
Ja.
Das haben wir ja schon immer mal erlebt.
Das, irgendwer hat gestern so schön geschrieben, bei Dortmund ist nicht die Frage, ob sie es an einem Dienstagabend schaffen oder Mittwochabend, sondern an einem Samstagnachmittag. Und das ist halt so echt irgendwie komisch. Ne? Normal stellt man sich die Frage ja eher andersrum, reicht's für die ganz große Bühne. Ja. Das mit dem Verteidigen, da war ich übrigens auch beeindruckt, was du gesagt hast. Ja, erstmal auch ein System, was man so ja noch gar nicht unbedingt kannte. 4-3-2-1, Tannenbaum, mit wirklich 3 Sechsern vor der Abwehr. Und was ich so eindrucksvoll fand.
Ist aber auch der Verletzungsproblematik geschuldet, darf man nicht vergessen, sicherlich. Ja. Ne?
Die haben so tief verteidigt, dass man oft den Gedanken hat, boah, das ist ja fast eine Einladung. Es ist ja auch prompt schiefgegangen nach 7 Minuten mit sehr unglücklichem abgefälschten Ball. Ich fand aber sau eindrucksvoll, wie gut die danach tief verteidigt haben. Die haben ganz oft eine Flanke im eigenen Strafraum weggeblockt. Das ist eine Qualität. Ich kann jetzt wieder, sorry, nur mit einem Beispiel aus der Premier League kommen, aber was Mourinho bei Tottenham so installiert hat, manche Teams können das, ganz viele, da weißt du, okay, ist eine Frage der Zeit, ihr steht viel zu tief, ihr fangt euch irgendwann eins. Das war was ich wirklich dem BVB, ich möchte nicht sagen, nicht zugetraut habe, aber was ich selten so gesehen habe, dass die so tief, so gut verteidigten. Das fand ich fast genauso eindrucksvoll. Du hast es ja vorhin schon mal angerissen. Also erstmal ist natürlich auch geil, dass der Dahut, der seit Gladbach eigentlich das Tore schießen nicht mehr kann, der wahrscheinlich nur spielt, weil Delanys Frau kurz davor ist, das Kind zu kriegen. So, dass nämlich der das Ding aus 25 Metern in den Knick hängt, ist natürlich auch ein Witz, ey. Das ist schon geil.
Das war Mbappé-nesk.
Ja,
Mbappé-nesk.
Ja, da gehe ich dann doch nicht ganz mit. Ich glaube, der kommt dann doch eher aus der Tiefe und mit dem Schlenzer, wie zu sehen bei seinem dritten Tor.
Mach mir doch dieses wundervolle Wortspiel nicht.
Na gut.
So, liebe Lauscher, es gibt ja so ein paar Themen, da wisst ihr wahrscheinlich, dass Buschi und ich sehr, sehr unterschiedlich sind. Deswegen, das ist jetzt so eins, das will ich mal mit euch alleine besprechen. Und zwar Thema Steuererklärung. Da gebe ich einmal zu. Davon darf er natürlich nichts wissen, deswegen mache ich das hier alleine. Beim Thema Steuererklärung, da wäre ich gern deutlich mehr wie Buschi. Die einfach mal machen, abgeben, alles beisammen haben und so. Gott, ich bin da eine absolute Katastrophe. Bei mir hat es also was wie Verspätungszuschläge und so ein Schrott schon gegeben. Und ich kann euch nur raten, macht das nicht so idiotisch wie ich, sondern lasst euch helfen. Verdammt, hätte ich mal früher von dieser App gewusst. Der heißt Steuertipps. ist von Deutschlands renommiertestem Steuerportal, hilft euch bei eurer Steuererklärung, ist wie gesagt in der App, ist mega easy, geht nicht darum, dass ihr irgendwie wissen müsst, oh, was brauche ich denn alles, was muss ich zusammentragen, sondern das ist ein Prozess, wo ihr einfach Fragen gestellt kriegt in der App. Und so macht ihr quasi intuitiv eure Steuererklärung. Das heißt, leicht zu bedienen, es sind nur ein paar Klicks. Wie kriege ich jetzt die Sachen in mein Handy oder Tablet oder wo ihr die App halt nutzt? Könnt ihr einfach Foto machen oder einscannen, die Lohnsteuerbescheinigung. Und ihr kriegt auch direkt angezeigt, wie viel Geld kriegt ihr denn zurück. Eure Angaben werden nochmal gecheckt, dass da alles okay ist. Die App kostet auch nichts, die Steuertipps-App. Könnt ihr bei Google Play Store oder im App Store natürlich runterladen. Und nur wenn ihr dann sagt, so, das passt mir jetzt auch alles und ich versende die Steuererklärung ans Finanzamt, dann kostet das einmal 24,99 €. Also mega easy. Ich kann aus meiner Erfahrung sagen, das ist es definitiv wert. Ich habe schon mehr an Verspätungszuschlägen und so einem Schrott in meiner längeren Vergangenheit gezahlt. Geht für Paare, geht, wenn ihr allein seid. Völlig egal, auch wenn ihr noch nie eine Steuererklärung gemacht habt. Wie gesagt, da führt euch die App sozusagen easy durch. Also, guckt euch das an. Macht's nicht wie ich. Macht's steuermäßig nicht idiotisch, sondern macht's mit der Steuertipps-App. Und alle Infos findet ihr natürlich auch in den Shownotes.
Krass finde ich natürlich, der Haaland, auch das musste ich ja gestern einmal auf Twitter rausblasen, aber das 2:1, also das gibt's für mich überhaupt nicht. Der Typ hat eine Statur, wo du eigentlich denken müsstest, ja, das ist halt so ein Büffel vorne drin. Der holt sich an der Mittellinie den Ball ab und geht in dieses Dribbling und mit Tempo. Und auch das haben sie ja so geil im Studio bei Sky gezeigt, wie der Innenverteidiger sich auf die Flucht macht und einfach nur wegrennt. Und dann auf engstem Raum, genau das, was Dortmund so gut gemacht hat, da ist kein Platz. Außer 3 Zentimeter. Und da spielt ihm der Sancho den Ball durch und es knallt. Das 2:1, das war echt ein, ich habe selten ein geileres Tor gesehen, ehrlich gesagt, von einem deutschen Team in der Champions League.
Ja, es weist allerdings auch auf eins, vielleicht das größte Problem von Borussia Dortmund hin. Das ist eine unglaubliche Abhängigkeit von Erling Haaland.
Ja.
Ich weiß, es gibt Statistiken, die zumindest bis zu einem gewissen Zeitpunkt ausgesagt haben, dass sie ohne Haaland über einen bestimmten Zeitraum super ausgesehen haben. Aber wenn wir mal über die weichen Faktoren sprechen, neben seinen fußballerischen Qualitäten. Ja. Nee, es ist wirklich beeindruckend. Nein, ganz ehrlich.
Ja, wer reist dieser
Typ,
mit
der, in diesem genau, Team? Dieser Typ durch seine gesamte Körpersprache, natürlich auch durch seine Erscheinung. Wenn der, du hast gerade gesagt, der Innenverteidiger geht auf die Flucht. So wirkt es tatsächlich. Und das, glaube ich, der muss nicht, weißt du, da sieht man auch, was übrigens Führungspersönlichkeiten ausmacht. Es geht nicht in erster Linie um das, was wir in Perfektion hier betreiben, weil es aber auch unser Job ist, Gequatsche. Es geht einfach darum, vorne weg zu marschieren und einfach zu zeigen, so Freunde, ab, los, ich will und geht, kommt mit. Und das ist, also das, wo der an der Mittellinie losmarschiert, ja, das, ich finde das so beeindruckend. Jetzt guck mal, der Kerl ist noch so jung. Jetzt sind wir wieder bei der Geschichte. Mbappé, Haaland, die Zukunft im europäischen Fußball, im Weltfußball offensiv. Das ist unglaublich. Ich finde es übrigens auch spannend, was für, ich will nicht zu sehr oft mit diesem Vergleich kommen, aber die unterschiedlichen Typen Mbappé und Haaland, ja. Ich finde das herrlich, dass wir zwei solche unterschiedliche Offensivraketen bewundern dürfen im internationalen Fußball. Aber was der mit dieser von dir so schön angesprochenen Mentalität einer Mannschaft machen kann, das Ding ist nur, wenn sie es nicht schaffen, ihn ins Spiel zu bringen, dann fehlt genau dieser Vorrenner, dieser, weil wenn er keine Aktion hat, weißt du, nur einen Sprint über 50 Meter in den gegnerischen Strafraum, während die Mannschaft hinten links an der eigenen Eckfahne den Ball ins Aus schlägt, bringt nichts. Ja? Und das ist der Punkt. Und da glaube ich, da wird sich Edin Terzic mehr Gedanken drüber gemacht haben und deutlich bessere Lösungen haben als ich. Aber das müssen sie hinbekommen, das regelmäßig zu machen, oder aber wenn Haaland aus welchen Gründen auch immer nicht dabei ist oder aus dem Spiel genommen ist, Alternativen, das ist ja das, was man bei Dortmund manchmal vermisst. Wo ist denn die Spielidee-Alternative?
Du hast völlig recht, und der Witz war ja, was war die Alternatividee, als Haaland verletzt war? Mokoko, das nächste Wunderkind, der dann echt mit 16 Jahren ihnen die Kohlen aus dem Feuer holen
Wobei
muss.
Wobei ich da sagen schon muss, Schmizo, weil man ja immer gern so draufprügelt, insgesamt gesehen, muss ich sagen, ist Borussia Dortmund mit der Personalie Moukoko, wie ich finde, bei all dem Hype, den ja auch unsere Vertreter da so auslösen, insgesamt finde ich schon verantwortungsbewusst und zurückhaltend umgegangen.
Das muss ich sagen. Das finde ich, da bin ich komplett dabei. Ich finde wirklich nur rein sportlich gesehen, dass es, sagen wir es mal so, es müsste ja jetzt auch nicht Moukoko sein, aber wenn nicht dieser wuchtige Mittelstürmer da ist, also natürlich schießt Sancho auch mal Tore und auch viele Tore, aber man hat immer so ein bisschen das Gefühl, ja, entweder sie können halt den Gegner auskontern.
Mit der Generation, oder nein, mit dem Typus Sancho werde ich nicht warm.
Wirst du nicht warm?
Weil ich immer glaube, das ist ein Genie. Und wenn er mal nicht funktioniert, finde ich das eigentlich auch gar nicht so schlimm. Aber was dann mit ihm passiert und mit seiner zumindest Körpersprache und Außenwirkung, das mag ja gar nicht so sein und so gemeint sein. Aber auf mich wirkt das dann manchmal so lustlos. Wahrscheinlich ist das gar nicht so. Aber ich tue mich mit sowas schwer. Ich meine, wir haben das schon mehrfach verglichen. Auch Toni Kroos hat mit diesen Beurteilungen immer wieder zu kämpfen. Der ist ganz sicher nicht lustlos. Das wissen wir, weil wir ihn ein bisschen kennen. Mesut Özil, ich weiß, jetzt geht's hier wieder los, aber auch Mesut Özil in seiner Glanzzeit übrigens, als er richtig geil gekickt hat. Nicht umsonst hat Real Madrid den geholt, hat Arsenal den geholt, hat bestimmt nicht, weil er
immer so ein bisschen über den Platz geschlurft.
So, ne? Genau. Und immer hieß es, wenn der ein schlechtes Spiel hatte, war es immer, der hat, guck mal, die Körpersprache. Ja. Also man tut Leuten damit auch Unrecht. Deshalb möchte ich das bitte in Anführungszeichen setzen, wenn ich sage, mit der Persönlichkeit von Jadon Sancho komme ich nicht klar. Die mag nämlich ganz anders sein. Das ist noch ein junger Kerl. Bin echt milde geworden. Das ist echt gut, ne? Nur mit dir nicht. Du kriegst gleich noch Lack.
Meckert er hier am Sancho rum und sagt, ich bin echt milde geworden. Glaubst du denn, bei dem letzten Gegentor für Dortmund habe ich ihn natürlich echt geärgert, weil für mein Gefühl, wenn Can einfach nicht abbricht und den Ball und den Gegenspieler anguckt, sondern 3 Meter weiterläuft, der war ja nicht geschlagen oder so, dann fällt dieses Tor nicht. Ich habe gar nicht verstanden, warum der da abbricht. Und ich frage mich, glaubst du, das wird nochmal teuer oder völlig Wumpe?
Kann sein, ist auf jeden Fall, macht das ein bisschen einfacher. Ich meine, du musst bedenken, Dortmund hat da 3 Auswärtstore geschossen.
Das ist halt groß,
schon mal wichtig. Ja. Und du weißt, ich will jetzt nicht mit dir schimpfen, ich tue mich total schwer bei so in Anführungsstrichen Kleinigkeiten, das ist mehr als eine Kleinigkeit, weil es ein Gegentor oder Ausgangspunkt eines Gegentores war. Aber weißt du, immer im Nachhinein dann zu sagen, hätte er nicht das machen müssen, weißt du, da hast du wirklich...
aber Buschi, das war doch wirklich ein schnöder Fehler.
Aber Schmizo, nochmal, du hast ja recht, diese Analyse ist ja nicht falsch, das sage ich ja gar nicht. Aber es ist, ich will ja immer nur daran erinnern, in dem Moment, wo du auf dem Platz stehst, und es ist dann trotzdem noch, da ist immer Druck. Ist immer ein bisschen Druck. Und immer musst du dir was überlegen. Und irgendwas passiert auch automatisch. Und ich glaube einfach, es passieren solche Fehler. Ein Scheißfehler, keine Frage. Aber sich hinterher hinzustellen, was ich übrigens, das machen wir in einer Sonderfolge, in einer Sondersonderfolge, was ich so bei so Kommentatoren heutzutage, aber vielleicht bin ich auch einfach überholt, was die Zeit betrifft. Aber immer dieses, da hätte er das machen müssen, wäre nicht besser gewesen, das und das. Ich kann das nicht ertragen. Meist sind es übrigens die Kommentatoren, die im Sport früher auf dem Schulhof nicht gewählt wurden und häkeln gehen mussten. Oh Gott, das klingt auch wieder schlimm.
Das ist Quatsch. Ja, sorry, aber wenn wir jetzt sagen, nur jemand, der selber herausragend gekickt hat, dann müssen wir alle unseren Job an den Nagel hängen. Außer du natürlich im Basketball, weil da warst du ja einer der
Größten.
Nein, aber Schmizo,
du weißt doch, was ich meine. Ich entschuldige mich, das war überzogen, was ich gerade gemacht habe. Aber ich finde das manchmal echt schwierig.
Ich verstehe, was du meinst.
Man darf kritisieren, man darf analysieren, aber immer diesen Eindruck zu erwecken, das muss man doch ganz anders machen.
Nein, ja, aber ich feiere auch viel lieber ab, weißt du. Aber ich finde, in einem gewissen Moment muss auch mal eine Fehleranalyse erlaubt sein.
Die Dosis macht das Gift, es ist am Ende wieder der Mittelweg.
So, genau. Gut, wir haben ja hier max eine Stunde, das müssen wir jetzt was schaffen. Deswegen darfst du jetzt gerne...
Moment. Ja.
Also, ja.
Ich möchte unser letztes Thema, wenn die Weintrauben weg sind, mit einer Frage an dich beginnen.
Ja.
Und es ist eine... Ich würde an dieser Stelle von einer brillanten Überleitung sprechen. Pass auf. Dieser sehr gelungene Auftritt und Erfolg von Borussia Dortmund in Sevilla.
Ob ich glaube, dass der was mit der Bekanntgabe der neuen Trainersituation zu tun hat.
War das schon der Einfluss von Marco Rose? Nein. Wehte da, schon ein Hauch von Rose über Sevilla?
Das glaube ich nicht. Die Frage ist natürlich, wahrscheinlich haben sie es natürlich wirklich, es sei denn, sie haben uns komplett verarscht, das fände ich etwas bitter, aber wahrscheinlich hat es die Mannschaft ja auch wirklich jetzt die Tage, natürlich vor uns, aber jetzt die Tage erfahren. Ich weiß es nicht. Es hatte schon was von einer Art befreit aufspielen, nur das würde ja irgendwie implizieren.
Wieso? Vergiss es. Was haben wir gerade besprochen? Wir haben gerade besprochen, das ist nichts Neues, was wir von Borussia Dortmund gesehen haben.
Und das
wir wissen,
ja auch,
dass sie so spielen können.
Das würde ja auch irgendwie implizieren, dass sie in Anführungszeichen ein Problem mit Terzic hätten und heilfroh wären, dass der im Sommer dann durch den Heiligen Rose ersetzt wird, was ich überhaupt nicht sehe. Ich habe das Gefühl,
wir
haben ein
gutes
Verhältnis
miteinander zu tun. Nada, niente. Und ich glaube auch, dass der Terzic schon sehr anerkannt und, ob man das sein muss oder nicht, beliebt in der Mannschaft ist. Hundertprozentig bleibt ja übrigens auch als einer der Co-Trainer von Marco Rose bei Borussia Dortmund.
Das finde ich übrigens geil, weil ich glaube, dass es sehr wichtig ist. Die Bayern haben das mit Hermann Gerland über Jahre gemacht. Einen, wie man so schön sagt, mit Stallgeruch.
Hallo, Buschi.
Weil ich finde übrigens auch, und das ist oft ein großes Geheimnis, das Trainerteam von Rose finde ich schon geil. Ne? Du hast den Ex-Profi Zickler, der eben genau das, glaube ich, alles mitbringt, wo du einem Jungen mal sagen musst, hör mal, wir haben das früher immer so gemacht. Ich sage jetzt mal so dir, du hast mit René Maric einen absoluten Taktikfuchs. Das ist ja einer, der auch Spielverlagerung, wer die Seite kennt, mitbegründet hat. Und dann hast du Rose, der scheint ja wirklich ein extrem gutes Gesamtpaket, ich sag's mal so.
Ja, aber
zu
ich
haben.
Sag dir was, Schmizo, das ist jetzt, wie sagt man, der Lackmustest? Oder wie sagt man?
Ob es beim BVB auch klappt.
Genau.
Da bin ich komplett bei dir. Und
auch
zwar für
den BVB
Seiten,
übrigens, weil wenn sie es schaffen, auch Rose nicht zu unterstützen, auch Rose nicht dabei zu helfen, erfolgreich zu sein und dann auch nach einem Jahr die Geduld oder anderthalb die Geduld verlieren.
Genau das finde ich auch, weil ich habe es schlecht formuliert, aber ich habe gesagt, der Klopp-Erbe ist jetzt da auf Twitter. Damit meinte ich aber nicht im Sinne von jetzt ist endlich wieder ein Nein, sondern wenn sie es mit Rose jetzt nicht schaffen, dieses Kapitel mal zu schließen und man das Gefühl hat, jeder Trainer ist eh nur eine Vertröstung, weil man den Klopp eh nicht wieder haben kann oder vielleicht doch hofft, dass der irgendwann nochmal zurückkommt. Wenn sie das Kapitel jetzt nicht mal schließen, dann sind die echt untrainierbar. Und dann muss man wirklich und in die Richtung
Schmizo, nicht nur untrainierbar, dann musst du auch die Führungsliege.
So, das ist genau der Punkt. Haben mir viele geschrieben und das ist wirklich. Auch die müssen sich jetzt mal davon lösen. Also sie haben einen herausragenden Job gemacht. Ne? Wir reden von einem Verein, der vor 20 Jahren kurz vor der Insolvenz stand, wo die jetzt stehen, ist Wahnsinn. Trotzdem, auch die, es muss jetzt mal, weil sonst, wie bedrohlich das wäre, wenn die nächstes Jahr nicht Champions League spielen, wegen der fehlenden Einnahmen, durch Corona gebeutelt, ist alles schon besprochen worden. Das ist eine Riesenchance, aber ein genauso großer Auftrag. Es muss jetzt endlich mal Frieden da einkehren und es muss ein Trainer bis aufs Äußerste verteidigt werden. Und das ist einer, nicht umsonst kochen die Gemüter in Gladbach so hoch. Das ist einer, der es wirklich offensichtlich sich verdient hat, ganz viel Vertrauen zu bekommen.
Wie findest du das denn? Die Plakate zum Beispiel, dass sie ihn als Judas bezeichnen, dass er sofort entlassen werden soll. Ja, Moment, muss man ja auch ein bisschen differenziert rangehen. Guck mal, wir haben hier vor zwei Wochen oder so auch gesprochen und haben gesagt, diese Rumeierei und ich glaube noch am Tag, als es dann verkündet wurde, am Montag, haben wir ja noch gesagt, habe ich noch gefragt, steht's denn wirklich schon fest, alle schon immer geschrieben haben.
Da bin ich auch ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht, weil ich weiß nicht, wie alt diese Aussage von Eberl war, aber als der sich hingestellt und gesagt hat, haben wir uns eigentlich so wenig Vertrauen erarbeitet, dass ihr uns gar nicht glaubt, dass es noch keine Entscheidung gibt. Ja, und ganz ehrlich, offensichtlich, ich weiß nicht, wie alt diese Aussage war, aber zumindest eine 95-prozentige Tendenz von Rose muss es ja doch schon gegeben haben.
Nee,
in dem Moment.
Hast du die Pressekonferenz von Max Eberl gestern gesehen?
Ja. Nein, nein, nur Ausschnitte, nicht ganz.
So, und da hat er ja unter anderem gesagt, dass er es wirklich recht kurzfristig ihm Marco Rose dann gesagt hat, die endgültige Entscheidung ist gefallen.
Ja gut, okay, wobei das habe ich ja auch gesagt. Ich habe ja auch geglaubt,
und er hat damit nicht einmal geflunkert.
Entscheidung und ich glaube
er hat es geahnt,
auch, dass der Rose sich echt, der hat echt gehadert und sich schwer getan, diese Entscheidung zu treffen. Mit dem Banner, weißt du? Also, ich bin übrigens der Erste, der totale Sympathie dafür hat, dass man sich total ärgert und die Scheiße jetzt mal raus muss, weil sie haben da wirklich einen außergewöhnlichen Trainer verloren. Aber Die Sache ist ja, welchen Maßstab legst du an, ihn jetzt als Judas und charakterloses Schwein oder was stand da ja, glaube ich, auf dem Plakat? Ganz ehrlich, genau das Gleiche hätte man übrigens, als er mit Ausstiegsklausel aus Salzburg geholt wurde. Ich weiß, Gladbach hält sich aufgrund der speziellen Salzburger Konstellation sicher für einen deutlich wertvolleren und besseren Verein als Salzburg. Das sei ihnen in ihrer kleinen Fanblase auch vergönnt. Nur ganz ehrlich, wenn sie den Maßstab, unser Verein ist was Besseres, und nur dann, wenn du den anlegst, kannst du sagen, so ein Plakat geht in Ordnung. Die Fans dürfen und sollen das haben. Wenn du den Maßstab an Rose anlegst, dann darf übrigens nur ein glühender Gladbach-Fan der nächste Gladbach-Trainer werden. Und da sage ich viel Spaß beim Suchen, weil da wird es nicht so viele geben, die herausragende Trainer und glühende Gladbach-Fans sind.
Ja, weißt du, wir können, müssen und dürfen das eben von draußen betrachten. Und dann ist es leichter, so wie wir das, glaube ich, beide empfinden. Ich sage ja auch, ich habe das neulich schon mal irgendwo gehört, wenn Marco Rose in der freien Wirtschaft tätig wäre, dann würde man ihm auf die Schulter klopfen und würde sagen, die Entwicklung, die du in den letzten 6 Jahren beruflich genommen hast, so wenn du in 2 Jahren zu Real Madrid gehst und nochmal deutlich mehr Kohle kriegst und nochmal deutlich wahrscheinlich günstigere Grundvoraussetzungen hast, um die Champions League zu gewinnen, ey, du bist echt ein geiler Typ, und wie du das gemacht hast, Chapeau. Auch wenn wir mit Anerkennung seltener dabei sind als mit Neid. Ich glaube, das hätten viele gesagt. Wenn du aber glühender Fan von Borussia Mönchengladbach bist, du hast es schon gesagt, dann musst du das ja anders bewerten. Und die Enttäuschung, Frust und auch Ärger verstehe ich, und ich bin da bei dir, das darf auch mal raus. Dabei aber vollkommen zu vergessen, wie der Mann sich immer zu seinem Club verhalten hat, dass er jetzt nur aus einer von beiden Seiten unterschriebenen Ausstiegsklausel Gebrauch macht, so. Das hat ja Eberl gestern auch nochmal betont, und ihn dann aufs Übelste zu beschimpfen, und der hat echt Glück, dass es ohne Publikum ist jetzt noch in dieser Saison, dass wir das mal sagen würden, gut, dass kein Publikum da ist, aber es ist für Marco Rose gilt das tatsächlich, und das finde ich dann schon, aber so ist, hey, das ist, jetzt kommen wieder eine Plattitüde nach der anderen, aber das ist Fußball, das ist hochemotional, nur manchmal, und wir sind beim Thema, nur manchmal bitte ein bisschen zurückhalten, und das geht los, und jetzt hole ich aus, Schmizo, das geht los bei dem, was vermeintlich gut informierte Quellen aus Fankreisen aus, ich weiß, du liebst diese Blogs und Social Media Freaks, die hören irgendwas, haben vom Wort echter Recherche teilweise eben noch nicht ganz so viel mitbekommen, von dem Grundsatz, mal auf beide Seiten zu gucken, sowieso nicht, muss man vielleicht auch nicht. Aber wenn es dann dazu führt, dass man, und das hat eben, und ich glaube, das ist Max Eberl, weil das ist Max Eberl, wenn es dann dazu führt, und er hat von Lügen gesprochen, dass Lügen verbreitet werden, und jetzt wird es völlig abstrus, dass Medienhäuser, ich bin geneigt zu sagen, sogenannte Medienhäuser, diesen Schmonz, den irgendwelche Typen im Internet schreiben, diese Meinung und was auch immer das ist, Gerüchte, Lügen, als Wahrheit nehmen und darauf basierend Artikel schreiben und weiter befeuern. Das ist das, was mir heutzutage und übrigens nicht nur in der Sportberichterstattung und im Umgang mit Menschen im Sport, sondern generell große Sorgen macht. Weil das führt in eine Richtung, die ist verkehrt. Nochmal, jeder Gladbach-Fan, der sagt, ich könnte kotzen, der Rose, und wir spielen noch im Pokal-Viertelfinale gegen Dortmund, wir kämpfen um Champions-League-Platz gegen Dortmund, wir haben so eine geile Champions-League-Saison gerade. Das verstehe ich, das ist vollkommen legitim. Und meinetwegen dürfen sie auch sagen, am liebsten soll er sofort seine Sachen packen. Ja, das dürfen sie sagen, sie sind Fans. Aber Unwahrheiten, Schmonz, wie das so oft im Netz ist und dann von allen aufgesaugt wird, und das ist die Wahrheit, das sind Fakten. Und dann Leute zu diffamieren, das zu verbreiten, das finde ich unmöglich. Das geht mir so auf die Eier, das kannst du dir nicht vorstellen. Sie dürfen in Foren, sie dürfen sowieso alles, aber sie können in Foren diskutieren, sich die Köpfe heiß reden und auch den Max Eberl anschreiben und sagen, Mensch, wie kannst du so eine Klausel machen und sonst was? Ja, ganz einfach, sonst hätte er einen Rose wahrscheinlich nicht gekriegt. So. Aber das, was da passiert, und da fand ich so, ich liebe Max Eberl. Ich liebe Max Eberl, weil ich ihm das auch einfach glaube.
Ja.
Ne? Ich glaube schon lange nicht mehr alles, was im Profifußball erzählt wird. Aber ihm glaube ich das. Und ich glaube übrigens auch Marco Rose, dass er keinen Spieler von Mönchengladbach mit nach Dortmund nehmen wird. Mhm. Ich glaube nicht, dass Neuhaus oder Zakaria in der kommenden Saison in Dortmund spielen werden. Die Frage ist, wenn du so eine Aussage tätigst, übrigens auch wieder nur auf den Druck, der irgendwo von irgendwelchen Menschen erzeugt wird, hin, was passiert, wenn in 2 Jahren der Neuhaus nach Dortmund geht? Oder der Zakaria? Was passiert dann?
Ja, gut, das fände ich absolut legitim, ne? Weil dann kann man nicht von.
Ja.
Da, also diese Aussage kann man wirklich nur für den Sommer treffen und fertig. Und alles andere.
Das aber ich sag's ja, aber du weißt doch genau, was passieren wird.
Ja,
muss ich dir
hast
das
du
jetzt
recht.
Erklären?
Aber nein, ich habe dazu auch viel mehr. Mir ging's genau so. Ich finde auch diese verdrehte. Ich mache jetzt ein krummes anderes Beispiel. Ich habe mich beim Super Bowl so drüber geärgert. Ich fand die Halbzeitshow überragend. Lese dann 3, 4, 5 Artikel. So wurde das zur Gähnnummer. Ne, wir reden über einen, ich glaube Ende 20-Jährigen, der ein Weltstar ist, der eine für mich geile Show hingelegt hat. Und dann gucke ich so auf die Artikel. Kein einziger, der irgendwie beschreibt. Man, es gab ja Sachen zu kritisieren. Keine Ahnung, kein so guter Ton, vielleicht ein bisschen zu sehr aufs Fernsehbild gegangen und wenig die Show im Stadion wirken lassen und so weiter. Es gab auch ein Objektiv zu kritisieren. Nein, da werden 6 Tweets zusammengenommen und das ist dann der Inhalt dieses, genau in die gleiche Richtung geht das ja auch. Und dann gucke ich auf YouTube, um mir mal ein Bild zu machen, 1 Million Daumen nach oben, 50.000 nach unten. Also überwältigende Mehrheit.
Ja.
Und genau in die Richtung geht ja diese ganze Berichterstattung auch. Und du hast das richtige Wort schon gesagt, Recherche. Es ist übrigens nicht verboten, den Verein mal zu konfrontieren und zu sagen, es gibt die und die und die. Und dann sollte man das zumindest mal mit reinschreiben, dass es nur eine Quelle ist, die vom Verein negiert wurde. Es wird ja oft gar nicht gemacht. Es wird einfach rausgeblasen, weil es da irgendwas Ominöses gibt. Und ich finde das auch geil, wenn sich's einer leisten kann, weil er echt vor Aufrichtigkeit steht, sowas mal hinzuhängen, dann ist es Max Eberl.
Es gibt es noch im Profifußball. Und das ist und dann habe ich dann ich habe diese PK mir gestern noch 3-mal angeguckt.
Ja, gut. Das ist natürlich auch wirklich ein Fetisch, muss man sagen.
Ja, weil ich das natürlich ist doch klar für mich so, weil das auch meiner Haltung und Einstellung entspricht. Sowas nimmt man dann ja immer gerne hin. Und ich habe nur gedacht, hey, das ist so geil und ich glaube ihm. So schön, einfach sagen zu können, ich glaube ihm und das ist kerzengerade, das ist eine tolle Haltung. Ich weiß, dass ich hier schon in letzter Zeit, ich werde darauf angesprochen, sehr viel Loblieder auf Arminia Bielefeld und Borussia Mönchengladbach gesungen habe. Ja, dafür machen wir den Podcast, wir sind ja in erster Linie Sportfans in diesem Format hier und mich begeistert sowas, wenn so eine geerdete Geschichte noch funktioniert, auf völlig unterschiedlichen Ebenen, Bielefeld und Mönchengladbach. Ich möchte hier noch etwas, eine Petitesse loswerden, Schmiso, bevor wir dann meinetwegen aufhören können.
Ich habe noch eins inhaltlich zu Rose, dann darfst du das.
Okay. Ja.
Ich glaube, dass sie mit ihm die beste Chance haben, die tolle Champions-League-Saison noch toll zu Ende zu spielen und sich vielleicht sogar nochmal, dafür müssen sie ganz schön Gas geben, dafür
qualifizieren. Aber die spielen doch gegen Manchester City.
Ich glaube auch nicht, dass sie weiterkommen, aber man kann sich ja trotzdem auch glorreich verabschieden aus so einem Wettbewerb und dass sie eine Chance haben, im Pokal Dortmund zu schlagen und dass sie eine Chance haben Richtung Europa League, glaube ich, auf jeden Fall, dass sie es packen, vielleicht sogar die Champions League, mal gucken, ob Wolfsburg, Frankfurt nochmal wackeln, ich glaube, die anderen zwei ganz oben sind weg. Ich glaube, sie haben mit ihm eine deutlich bessere Chance, als wenn sie ihn jetzt freistehen und ich weiß nicht, wer dann da direkt übernehmen würde. Deswegen glaube ich, wird immer nach jeder Niederlage ganz kritisch beäugt werden, aber da jetzt irgendein Schnellschluss, auch wenn die Fans ausgewühlt sind, würde ich inhaltlich, fußballerisch, für ganz falsch halten. Das nur doch.
Stell dir mal vor, es würde eine neue Regel im DFB-Pokal eingeführt und die Trainer müssten den 5. Elfmeter, wenn es Elfmeterschießen gibt, im Viertelfinale schießen.
Was ist denn das jetzt für eine Kurve?
Dann wäre Marco Rose der legitime Nachfolger von Lothar Matthäus 1984, der gegen die Bayern den entscheidenden Elfmeter verschießt. Das mal kurz.
Also für Gladbach, der dann dahin wechselt.
Richtig. Ne?
Er hat aber auch gegen Werder Bremen mal in einem Pokalfinale für die Bayern, wenn ich mich richtig erinnere, auch einen entscheidenden Elfmeter im Elfmeterschießen verschossen. Und da ist er nicht zu Bremen gewechselt.
Ja, deshalb habe ich das Beispiel gegen Bremen ja nicht zu Rate gezogen.
So, du darfst jetzt noch deine Petitesse loswerden.
Meine Petitesse
ist... Aber schnell jetzt, wir müssen zum Ende kommen.
Ja, pass auf, weil ich von einigen Hörerinnen, Hörern darauf angesprochen worden bin und die Laura ja jetzt bei Ninja Allstars getroffen habe. Ich möchte an dieser Stelle nicht nur auf die fantastische Currywurst und Stadionbratwurst an der Kastropper Straße beim VfL Bochum hinweisen, sondern darauf, dass Simon Zoller richtig geil drauf ist, ordentlich knipst für den VfL und die Bochumer gleich auf mit Holstein Kiel und dem HSV vorne
42
sind.
42 Punkte, glaube ich.
Richtig, alle, ne? Alle drei 42 Punkte. Und dass dieser, wir sind beim Thema geerdet und Tradition, dieser kerzengerade geerdete Club VfL Bochum mit dem ehemaligen Spieler Thomas Reis an der Seitenlinie sich aufmacht, endlich nach zig Jahren mal wieder in die Fußball-Bundesliga aufzusteigen. Ich habe das bewusst noch nicht gemacht und weiß auch nicht, ob das jetzt hier ein Fehler war, weil in dem Moment, wo ich den Aufstieg des VfL Bochum als durchaus denkbares Szenario beschreibe, ist das Thema normalerweise durch.
Sag doch einfach, dass sie noch in den Abstiegskampf reinrutschen werden, dann ist eigentlich alles klar.
Ja, also das, ja, das wollte ich aber noch sagen, weil die Laura auch nochmal gesagt hat, ey, der Zolli ist, dem geht's so gut, der ist so gut drauf und der hat ja auch schön, nicht immer einfache Zeiten hinter sich.
Geil. Ja, ja.
Und der, ja, knipst gut und macht, hat eine gute Zeit. So, das wollte ich noch loswerden. Hat mit Champions League nichts zu tun. Aber, ach, Moment. Jetzt kann ich ja sagen, wenn wir nächste Woche Donnerstag wieder mit einer Sonderausgabe da sind. Vorher natürlich Montag die reguläre. Für mich geht's dann nächste Woche Dienstag in der Champions League weiter. Schön. Bayern München zu Gast bei Lazio Rom in Turku. Jetzt guckst du ganz komisch. Nein, die spielen in Rom. Also Stand jetzt spielen die in Rom und nicht in Turku. Wo ist denn Turku, Schmieso?
Das können wir dann gleich nochmal, keine Ahnung.
Wo ist
Ahnung.
Turku?
Da, wo Turgücü spielt?
Ich Finnland.
Okay. Ach, da, wo du in deine Porsche im Schnee-Challenge
hast. Hallo, es hat jetzt mal mit Autofahren gar nichts zu tun.
Spannend, weil Lazio Rom, wir hatten da mal, aber das machen wir nächste Woche, ne? Die haben ja mit Corona da so ein bisschen, oder was heißt so ein bisschen, die haben da richtig in die Scheiße gelangt und geschummelt, also ein bisschen geschummelt, wollte ich eben sagen, die haben heftig geschummelt. Ah, das wird spannend, aber das machen wir nächste Woche, das war's.
Du nicht in der Champions League im Einsatz? Ganz kurz, ich trete in deine Fußstapfen rund um die Champions League. Sie haben mich für das Champions League Frühstück bei Sky Sport News verpflichtet.
Ah,
muss ich nächsten Dienstag um 10, um 11 und um 12 meine Einschätzung zur Champions League geben. Das ist ja an sich deiner Meinung nach wahrscheinlich.
Und abends kommentierst
du. Und abends kommentiere ich. Ich bin eine Maschine. Ich habe aber zugesagt, weil ich gesagt habe, ich habe einen dermaßenen Popularitätsschub bei Schmieso registriert, seit er als NFL-Experte regelmäßig bei Sky Sport News unterwegs ist. Das möchte ich auch mitnehmen. Sonst alles gut, Schmieso?
Ich mache jetzt Schluss, ich habe Hunger, gut. Ich muss jetzt was frühstücken.
Ja, alles klar.
Es hat Spaß gemacht. Danke, Buschi.
Alles erledigt. Und danke euch fürs Zuhören. Montag. Tschüss. Tschüssi.
Sexy. Richtig. Heiß.
Hey, du.
Lauschangriff. Sexy. Endlich heiß. Was mit Sport? Lauschangriff.